온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 401. Wir haben erstmal ein paar Nachrichten für euch. Zur Wasserprivatisierung in Nordmexiko, zu den anstehenden Wahlen in Ecuador und dem mexikanischen Telekommunikationsgesetz. Anschließend haben wir einen Beitrag aus unserer Radioreihe Menschenrechte und Unternehmen über ein Problem, das nicht nur auf Lateinamerika beschränkt ist.
Pestizide, Herbizide gegen Unkraut, Fungizide gegen Pilzbefall und Insektizide, die beispielsweise Milben oder Käfer töten sollen.
Zum Schutz der Anpflanzungen verseuchen sie Boden und Grundwasser. Auch deutsche Unternehmen wie Bayer und BASF gehören zu den weltweit führenden Pestizidherstellern. Doch auf juristischer und zivilgesellschaftlicher Ebene formiert sich Widerstand. Anschließend entfliehen wir dem Winter und gehen mit euch auf Reisen, und zwar nach Kuba. Unser Reisebericht ist eine Wiederholung und schon etwas älter, aber in Kuba geht ja auch alles einen Schritt langsamer. Wir vom Onda Info wünschen euch eine kurzweilige halbe Stunde.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Im nordmexikanischen Bundesstaat Baja California gelang es den Bürgern, die Privatisierung der Wasserversorgung zu stoppen. Ende Dezember beschloss das lokale Parlament ein neues Wassergesetz. Neben der Privatisierung der Trinkwasserversorgung sah es eine Erhöhung der Wasserpreise vor. Nach der Verabschiedung des Gesetzes entstand eine breite Protestbewegung. Mehrere 10.000 Menschen gingen auf die Straße, um die Rücknahme der Wasserprivatisierung zu fordern. Sie verbanden ihre Proteste mit der landesweiten Protestbewegung gegen die Anhebung der Treibstoffpreise Anfang dieses Jahres. Mitte Januar gab das Parlament Baja Californias den Forderungen der Demonstranten nach. Das umstrittene Wassergesetz wurde einstimmig zurückgenommen.
In Ecuador sind am 19. Februar 12 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Der bisherige Präsident, Rafael Correa, tritt nach 3 Amtszeiten nicht mehr an. Mit Correa wurde Ecuador Teil einer linken Reformwelle in Lateinamerika. Der Andenstaat überraschte mit einer neuen, fortschrittlichen Verfassung und einer zunächst umweltschonenden Politik. Doch in den letzten Jahren setzte auch Korea verstärkt auf Erdölförderung und Bergbau und antwortete auf Proteste zunehmend repressiver. Im Wahlkampf sind Ressourcenabbau und Arbeitsplätze die wenig originellen Top-Themen. Der aussichtsreichste Bewerber ist nach Meinung von Telesur der Kandidat der Regierungspartei, Lenin Moreno. Mit ihm wird es wohl bei linksnationalistischer Rhetorik bleiben, bei einer gleichzeitigen Ausweitung der Erdölförderung und des Bergbaus. Sein aussichtsreichster Gegenkandidat ist ein rechtskonservativer Ex-Banker mit dem hübschen Namen Guillermo Lasso. Er setzt voll und ganz auf Neoliberalismus. In Umfragen auf dem 3. Platz ist die ebenfalls rechtskonservative Cynthia Viteri. Erst an 4. Stelle rangiert der progressivste Kandidat Paco Moncayo. Moncayo war früher Oberbefehlshaber der Streitkräfte und geht für ein Mitte-Links-Bündnis ins Rennen, an dem auch die indigen geprägte Partei Pachakutik beteiligt ist. Moncayo will als einziger die Erdölförderung im Yasuní beenden und die Abtreibung entkriminalisieren. Ansonsten verspricht auch er mehr Arbeitsplätze. Wenn am 19. Februar kein Kandidat die absolute Mehrheit erhält oder mindestens 10% Vorsprung vor dem Zweitplatzierten hat, wird es am 2. April eine Stichwahl geben.
Mexiko. Als Teil des Paktes für Mexiko ließ der frischgebackene Präsident Enrique Peña Nieto 2013 Artikel 29 der mexikanischen Verfassung überarbeiten. Artikel 29 regelt unter anderem die Bedingungen, nach denen Rundfunkanstalten betrieben werden. Viele der neuen Regelungen wurden als fortschrittlich angesehen, da sie die Rechte kommunaler und indigener Medien sowie die des Publikums stärken. Wie wenig die Stärkung bisher in den Medien unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen der neuen Regierung am Herzen lag, stellte sich heraus, als kurz darauf das neue Mediengesetz verabschiedet wurde. Dieses schränkte sie nicht nur wieder ein, sondern beschnitt auch die Kompetenzen der neu gegründeten Kontrollbehörde IFT, des Instituto Federal de Telecomunicaciones. Anfang dieses Jahres ging Präsident Peña Nieto noch einen Schritt weiter. Ende Januar legte er Verfassungsbeschwerde gegen 8 Artikel des Mediengesetzes ein. Nach Auffassung des Präsidenten gewähren diese dem IFT Befugnisse, die gegen die mexikanische Verfassung verstoßen. Grund für die Verfassungsbeschwerde war ein Entwurf der Behörde zur Verteidigung der Rechte des Publikums. Dieser sah vor, dass der Unterschied zwischen Inhalten mit Nachrichtencharakter und Meinungsäußerungen eindeutig zu erkennen sein muss. Hintergrund sind die häufig nicht kenntlich gemachten Werbebotschaften, die vor allem in den beliebten Telenovelas vorkommen. Präsident Peña Nieto sieht in dem Entwurf des IFT die Möglichkeit staatlich angeordneter Zensur und will ihn zugunsten der großen Fernsehanstalten für ungültig erklären lassen. Verwunderlich ist das nicht. Schließlich hat der größte Fernsehsender Mexikos, Televisa, Peña Nieto 2012 zu seinem Wahlsieg verholfen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó, y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia.
Yo soy un campesino indio, aquí estoy, al borde del suicidio, porque hoy son días de castigo, me robaron todo lo que trabajé pa' mis hijos. En mi camino, en mi destino, no sé, pero vivir aquí ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder, ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder, son días muy locos y aún está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder, ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder, son días muy locos y aún está todo
por ver. When you close your eyes and visualize our planet, what do you see?
Sie finden sich in deutschen Vorgärten ebenso wie auf großen Baumwollplantagen und Sojafeldern von Indien bis Argentinien. Pestizide. Die deutsche Bezeichnung Pflanzenschutzmittel klingt erstmal harmlos. Doch tatsächlich schützen sie nicht nur Pflanzen, indem sie unliebsame Unkräuter zerstören, sie schädigen auch die Umwelt und verseuchen Boden und Grundwasser. Trotz dieser besorgniserregenden Erkenntnisse werden jedes Jahr weltweit Millionen Liter auf die Äcker gesprüht. Tendenz steigend. Auch deutsche Unternehmen mischen mit. Bayer und BASF gehören zu den weltweit führenden Pestizidherstellern.
The truth is, we're all in this together. And we believe, working together, we can create a brighter, sustainable world for all of us.
Um Absatzmärkte zu sichern und auszubauen, setzen sie auf fragwürdige Methoden.
That's the world we visualize at Monsanto. And we're working every day to make it reality.
Die schiere Übermacht der Industrie bleibt jedoch nicht unwidersprochen. Auf juristischer und zivilgesellschaftlicher Ebene formiert sich Widerstand. Eine Veranstaltung im Januar in Berlin beschäftigte sich mit dem Export von Pestiziden und was damit verbunden ist.
Zunächst werden wir einen Beitrag hören von Peter Klausing. Es geht um Pestizide, die in der EU verboten sind, besonders von Bayer, BASF und Syngenta, die aber in Mexiko verkauft werden dürfen.
Mitte Januar in Berlin. Auf einer Tagung zu globaler Unternehmensverantwortung berichtet Peter Klausing, promovierter Toxikologe und langjähriger Mexiko-Aktivist, anschaulich darüber, wie in dem lateinamerikanischen Land Pestizide eingesetzt werden.
Weil die Verhältnisse dort katastrophal sind, in den nördlichen Regionen arbeiten, wie zum Beispiel auf diesem Bild zu sehen, Kinder. Die Leute wenden Pestizide an ohne Schutzkleidung. Die betreffenden Personen sind oftmals illiterat, sodass sie gar nicht die Etiketten lesen können.
Etiketten, die zudem nicht das beschreiben, was sich tatsächlich dahinter verbirgt.
Die sogenannten Sicherheitsdatenblätter, also Dokumente, die von den Firmen zur Verfügung gestellt werden, wo darüber Auskunft gegeben wird, was für Gefahren von dem konkreten Pestizid ausgehen, das da gerade in Frage steht. Da kann man auf die Firmenwebsites in Mexiko gehen und auf die in Deutschland. Und über die erstaunlichen Erkenntnisse werde ich gleich berichten.
Und siehe da, viele Pestizide, die in Europa als gesundheitsgefährdend ausgewiesen werden müssen, sind in Mexiko nicht derart gekennzeichnet. Der Grund? Rechtliche Doppelstandards. Globale Unternehmen operieren in der Regel mit einer lokalen Tochtergesellschaft, Bayer Mexiko etwa, und unter der jeweiligen nationalen Gesetzgebung. Und die ist in Mexiko lascher als in Europa und den USA. Und das Land ist kein Einzelfall. Caroline Terwind arbeitet beim European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, einer Organisation, die sich mit juristischen Mitteln für die weltweite Verwirklichung der Menschenrechte einsetzt. Gemeinsam mit ihrem Kollegen hat sie zur Pestizidanwendung in Indien und auf den Philippinen geforscht, mit erschreckenden Ergebnissen.
Was wir festgestellt haben, ist, dass die Art und Weise, worauf Pestizide dort vermarktet werden und angewandt werden, da gibt es einen erheblichen Unterschied mit, wie das in der EU und in Deutschland wäre. Zum Beispiel gibt es in der EU Richtlinien, dass bestimmte Pestizide dürfen nur von sogenannten professionellen Anwender benutzt werden, was dann beinhaltet, dass es dafür eine gewisse Art von Ausbildung gibt und eine Lizenz. Das ist in Indien gar nicht der Fall. In Indien kann jederzeit in ein Pestizidladen reingehen und da Pestizide kaufen. Es gibt da einen großen Mangel an Ausbildung zu den Risiken von Pestiziden. Es gibt auch kaum die Möglichkeit, um angemessene Schutzkleidung zu kaufen, weil sie eben auch wirklich vor Ort einfach nicht zu bekommen ist. Öfters auch ist das Problem, dass selbst wenn man das kaufen kann, das sehr teuer ist für die Bauer oder für die Plantagearbeiterinnen, dass sie dafür einen Großteil von ihrer Lohn anwenden müssten.
Alles also nur eine Frage der richtigen Schulung und Organisation. Pestizidkonzerne versprechen einen Safe Use. Wenn alle Bedingungen ausreichend erfüllt seien, seien Pflanzengifte nicht schädlich für den Menschen, der sie anwendet. Caroline Terwind widerspricht.
Die Unternehmen, die sagen gerne, dass wenn man das Pestizid anwendet, unter Berücksichtigung der Maßnahmen, die vorgegeben sind auf den Etiketten, dann ist alles prima. Allerdings gibt es immer eine gewisse Art von Exposure und gibt es auch noch immer eine Ungewissheit von was das in dem menschlichen Körper tut. Und gibt es auch Probleme dabei, dass viele Laboruntersuchungen zum Beispiel mit nur eine eingeschränkte Zahl von Prüfpersonen durchgeführt wurden, was oft zum Beispiel ein weißer Mann ist. Und dann ist ganz unklar, was das bedeutet für andere Menschen. Zumal zum Beispiel Frauen Pestizide viel schneller durch den Körper aufnehmen und dadurch auf eine andere Art und Weise betroffen sind und das Problem mit schwangeren Frauen dann nochmal erhöht ist.
Aktuell führen Caroline und der ECCHR gemeinsam mit indischen Aktivistinnen und Aktivisten eine juristische Auseinandersetzung auf beiden Kontinenten. Am Beispiel des Pestizids Nativo von Bayer.
Unlock the true potential of your maize with the astonishing plant fitness effects of Nativo.
Es gibt jetzt zwei Anzeigen, die anhängig sind, eine in Indien und eine in Deutschland. In Deutschland ist bei der Landwirtschaftskammer.
Der Nativo wird in Europa als gesundheitsgefährdend für schwangere Frauen gekennzeichnet. In Indien nicht. Der Verweis auf rechtliche Doppelstandards greife aber zu kurz. Der Nativo wird in Deutschland produziert. Bayer müsse sich also an hiesige Regeln halten.
Da erhoffen wir uns, dass die Landwirtschaftskammer da tätig wird, das untersucht und auch in die Zukunft die Export von solchen Pestiziden überwacht und dann im Blick behält, dass eben die Anwendungskontext in Indien erheblich unterschiedlich ist, von wie das in Deutschland ist.
Deko, deko, gaur se deko, aisi cheez dekhi kya kabhi.
Juristische Auseinandersetzungen sind ein Weg, um gegen den Einsatz von Pestiziden und die gesundheitlichen Schäden, die sie beim Menschen verursachen, aktiv zu werden. Aber nicht der einzige. Die Mobilisierung der betroffenen Bevölkerung, Aufklärung über Risiken und Organisation von Protesten gegen die großen Pestizidkonzerne sind ebenfalls wichtige Elemente. Wie die Beispiele Brasilien und Argentinien zeigen. Zwei Staaten, die im großen Stil Pestizide anwenden. Die Soziologin Renata Campos-Motta von der Freien Universität Berlin hat die Protestformen in den beiden lateinamerikanischen Ländern untersucht.
Monsanto contamina y envenena a la gente.
In Argentinien gibt's mehrere und mehrere lokale Widerstände gegen die Sprung von Pestiziden. Und die haben sehr große Erfolge auf der lokalen Ebene geschaffen. Auf nationaler Ebene sind die Schwierigkeiten. Also das national zu vernetzen und auf die nationale Agenda zu kommen, das ist eine Herausforderung. In Brasilien sind die Kämpfe auch vernetzt. Es gibt mehr wahrscheinlich. Es gibt mehr Koalitionen zwischen unterschiedlichen Sektoren. Vor allem Verbraucherschutz spielt auch eine große Rolle in Brasilien. Ja, und Greenpeace Brasilien hat auch eine starke Rolle da gespielt. Die brasilianische Via Campesina hat immer ein großes Massmobilisierungspotenzial genutzt, um das Thema breit auf der Agenda zu halten.
Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó, y no como sus avariciosos hijos quieren que sea.
Ziel der Mobilisierungen: weniger Pestizide. Für die Artenvielfalt und die Gesundheit von Mensch und Natur wäre das eine wünschenswerte Entwicklung. Doch in Argentinien und Brasilien geht der Einsatz der aggressiven Ackergifte unmittelbar einher mit der Art, wie dort Landwirtschaft betrieben wird. Beide Länder setzen auf industrielle Landwirtschaft und Monokulturen mit genetisch verändertem Saatgut. Und das geht immer mit einem hohen Einsatz von Pestiziden einher.
Die Debatte kann nicht getrennt werden, weil eigentlich was heutzutage die meist verbreitete und die meist vermarktete Sorten von genetisch veränderten Saatguten sind so, um Resistenz auf Pestiziden zu schaffen.
Die Folge sind laut Toxikologe Peter Klausing
die Entstehung sogenannter herbizidresistenter Unkräuter, genau. Weswegen dann ständig die ausgebrachten Herbizidmengen auf die resistenten Sorten erhöht wird. Da gibt es wunderbare Grafiken und Statistiken, dass sich der Einsatz von Glyphosat und dann später auch von 2,4-D verdoppelt und verdreifacht hat in den USA aufgrund dieser gentechnisch veränderten Sorten.
Der Kampf muss also, mindestens dort, wo Gentechnik die Landwirtschaft bestimmt, an zwei Fronten geführt werden. Aber auch auf Europas Feldern, wo bislang keine Gentechnik zugelassen ist, wird immer mehr gesprüht. Begründet wird dies hier wie dort mit steigender Effizienz und Kostenersparnis.
Weil speziell Herbizide eben auch als betriebswirtschaftliche Mittel eingesetzt werden, um die Kosten niedrig zu halten, um Kosten für Arbeitskräfte einzusparen. Und daraus resultiert ein erhöhter Pestizid- und Herbizideinsatz.
Die Kosten scheinen aber nur deshalb so niedrig, weil die gesundheitlichen Folgen und ökologischen Auswirkungen nicht in der Rechnung auftauchen. Im besten Fall werden sie vom öffentlichen Gesundheitssystem getragen. In Ländern ohne ausreichende soziale Sicherungssysteme bleiben die Betroffenen damit allein. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Auch die geplante Übernahme des umstrittenen Monsanto-Konzerns durch Bayer lässt für die Menschen und die Natur nichts Gutes ahnen. Gleichzeitig besteht aber die Hoffnung, dass damit der globale Widerstand gegen Gentechnik und Pestizide weiter vernetzt wird und international an Fahrt gewinnt.
Eras un pequeño campesino y una super multinacional. Eras en la tierra de todos, de nadie. Eras en semillas transgénicas. Eras en patatas de plástico. Eras en la hipocresía junto a la avaricia, porque no hay entre rejas aún la tiranía económica. Madre tierra debe ser tratada con cariño. Ella no da la vida, no la riegues con veneno, porque si ella muere, muero, muero. Y morimos todos, aún no se dieron cuenta. Somos lo que comemos, vaya, ándale lado, ¿sí? Bajo su sombrero. Son tan pobres que tan solo tienen dinero. La naturaleza es sabia, si le añades o le quitas, le matas la sal. Echarle pesticidas, acabar con la sustancia. Estamos siendo alimentados como ratatatatata. Por eso se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos.
Creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is
monopolized, then seed is privatized and seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator the abundance of Pachamama. That's where they will draw their energies from. And I do know that you will win, not myself.
Kuba. Der Mann, der die Matratzen flickt, dreht bestimmt immer noch seine Runden durch die Straßen von Havanna, wie schon vor 2 Jahren. Zwar ist einiges passiert. Die Sanktionen sind gelockert, der Tourismus boomt. Der alte Castro ist weg, Obama im Ruhestand und der neue US-Präsident unberechenbar. Aber mehr Geld haben die Leute immer noch nicht. Wir tauchen nochmal ein in ein Kuba im Umbruch. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Die Leute flanieren entspannt auf der Straße, malerische Straßenkreuze aus den 50er Jahren dienen als Kollektivtaxis. Die Häuser sind verfallen, in der Altstadt stehen überall Ruinen. Vor vielen Läden stehen die Leute Schlange und es gibt immer noch keine Werbung, außer altbekannten Revolutionsparolen wie »Die Partei ist die Seele der Revolution«. Und doch hat sich etwas geändert. Ein neuer Wind weht durchs Land. Die Jugend geht auf staatlich genehmigte Elektropartys und Weltmusikfestivals. Es gibt kleine Cafés, Nachbarn verkaufen Brötchen und Pizza aus ihren Häusern heraus und einige Jugendliche führen auch schon ihre Smartphones spazieren.
Me llamo Linette, tengo 29 años y bueno, soy de Santiago de Cuba, pero vivo acá en La Habana hace 10 años.
Linette ist eine 29-jährige Informatikerin und lebt seit 6 Jahren im Zentrum der Hauptstadt Havanna. Wie fast alle Kubanerinnen und Kubaner war auch sie von der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den USA positiv überrascht.
Das hatte ich nicht erwartet. Jede gut gemeinte Annäherung ist ein Hoffnungsschimmer. Dieses Land war über 50 Jahre lang in einer Lethargie. 50 Jahre dieselben Ideale, dieselben Prinzipien, als ob die Zeit stehen geblieben wäre.
Doch 2011 begann die kubanische Regierung unter Präsident Raúl Castro mit der Neuausrichtung der politischen Leitlinien. Mit diesen Leitlinien wurden Ein- und Ausreisebestimmungen erleichtert. Außerdem können Häuser und Autos seitdem gekauft und verkauft werden. Doch von einer Aufhebung der US-Blockade ist vorerst keine Rede. Noch läuft die Wirtschaft schlecht. Die Arbeitskraft ist nichts wert. Als Informatikerin verdient Linette nur knapp 30 Euro im Monat.
Unser größtes Problem ist die Meinungsfreiheit. Da geht es nicht nur darum, seine Meinung zu einem Thema zu sagen. Es geht darum, entscheiden zu können oder an etwas teilzuhaben. Es geht für die Bevölkerung um die Möglichkeit, aktiv zu werden, um das Recht auf würdige Arbeit und um ausreichend Geld für das Nötigste zu haben. Der kubanische Gehalt hat nur noch symbolischen Wert.
Alexander Guzman, der seinen richtigen Namen lieber nicht nennen möchte, ist Grafikdesigner und sitzt in einem der neuen hippen Cafés, in dem es allerdings gerade keinen Strom gibt und somit leider auch keinen Kaffee. Auch für ihn ist das größte Problem Kubas die wirtschaftliche Situation und die neuen Leitlinien ein wichtiger Fortschritt. Doch auch ihm fehlt das Geld.
Yo pienso que no solamente se debe vivir para comer.
Ich finde, man sollte nicht nur fürs Essen arbeiten. Der Lohn sollte ausreichen, um auch einen Teil davon sparen zu können. Viele Menschen müssen neben ihrer Arbeit noch illegal was dazu verdienen. In dem Beginn der Beziehungen zwischen Kuba und den USA erhoffen alle, dass es der Wirtschaft etwas besser geht. Man sieht es ja auch schon. Es gibt viele schicke Kneipen, es gibt viele Leute, die investieren.
Bares a gran escala, con bastante lujo. Hay muchas personas que están invirtiendo.
Alexander kennt das Ausland nur aus dem kubanischen Fernsehen und hofft, dass er bald etwas Geld auf die Seite legen kann, zum Reisen zum Beispiel. Gleichzeitig ist er skeptisch. Er fürchtet sich vor der Macht der US-Konzerne, freut sich aber auf freien Zugang zum Internet.
Das Internet in Kuba ist eine Katastrophe. Das Internet ist eine riesige Informationsquelle, was gut und auch schlecht sein kann. Aber die Leute müssen in der Lage sein, das selbst zu entscheiden. Die Regierung darf nicht für die Leute entscheiden. Das ist doch Demokratie.
Zeit für einen Ausflug nach Santa Clara, einer kulturellen Hochburg Kubas. Pferdewegen fahren durch die Straßen, das Städtchen ist beschaulich. In Santa Clara steht nicht nur das Mausoleum von Revolutionsführer Che Guevara, sondern es gibt dort auch das unabhängige Kulturzentrum El Mirunje. Hier gibt es Travestie-Shows, Salsa, Elektro oder Jazz. An diesem Abend findet sogar ein Punkkonzert statt. Die Bands gedenken dem Sänger der kubanischen Punkband Escoria, der vor 5 Jahren bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen ist. Im Publikum steht Yosmani Martin, der sich auch Cabeza nennt. Cabeza ist 40, arbeitet als Müllmann und spielt Bass in der Punkband Limaya. Anfangs habe er sich über die Verhandlungen mit den USA gefreut, sagt Cabeza. Aber inzwischen glaubt er, dass sich sowieso nichts ändert.
Jetzt wird davon geredet, dass es Internet geben soll. Aber das Internet macht dich nicht satt. Das System an sich ist eigentlich genial. Alles für alle, das ist natürlich gut. Aber in Wirklichkeit ist ein Großteil für die Militärs und Politiker, nicht für die Bevölkerung, nicht für diejenigen, die produzieren. Also ist es nicht gut.
Auch Isbel ist der Meinung, dass das System nicht gut funktioniert, denn er ist Anarchist. Isbel ist 39, lebt in der Nähe des pompösen Revolutionsdenkmals in Havanna und hat schon eigene Gedichtbände veröffentlicht. Auch er sieht Kuba im Umbruch.
Es gab große Fortschritte in Bereichen der Gesundheit, Bildung, Kultur und Sport. Kuba hat viel erreicht, aber inzwischen entwickelt sich das Land rückwärts.
Okay, I'm happy. You're happy to go to school. Tenemos una de las ideas.
La calidad de la educación cubana es pésima.
Die Qualität der kubanischen Bildung ist total mies. Zwar hat das Land ein sehr hohes Unterrichtsniveau erreicht und die Bildung ist für alle umsonst. Aber bei den Bildungsprogrammen fehlen die Hintergrundinformationen, genauso wie die Gesellschaft nicht ausreichend informiert ist. Außerdem fehlen in unserem Bildungssystem alle Fortschritte, die es in der Pädagogik international, aber vor allem in Lateinamerika gegeben hat. Eine demokratischere, eine partizipativere Volksbildung.
Aber ohnehin sei Kuba schon längst kapitalistisch. Der große Privatbesitzer sei eben der Staat. Isbel meint, dass die antiautoritäre kubanische Linke einen anderen Gesellschaftsentwurf hat. Einen, der auf Solidarität und Selbstbestimmung basiert. Das interessiere bloß niemanden.
Durante tantas décadas se ha construido una sociedad que está totalmente despolitizada.
Über viele Jahrzehnte wurde eine total unpolitische Gesellschaft konstruiert, die sich nichts mehr wünscht als Veränderungen. Und die Regierung hat Veränderungen eingeleitet. Es ist egal, was das bedeutet. Es ist egal, wohin das führt. Es sind Veränderungen und die Leute wollen Veränderungen.
Es sind Cambios y la gente quiere cambios y la gente los va a apoyar. Ya la gente los está apoyando.
Follow the lyrics.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.